Für mich war es eine Überraschung, dass ich also einen Text bekommen habe. Und als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, den haben sie aber gut für mich ausgesucht. Der entspricht so meinem Temperament. Aber dann habe ich mich intensiver damit befasst und ich bin etwas kleiner unter diesem Text geworden. Ich lese ihn vor, also noch kleiner, als ich ohnehin bin. Epheser 5, Vers 11 bis 14. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Also dieser Aufruf ist, würde ich sagen, nicht nur ein Aufruf, sondern ein Gebot. Und ein Gebot, was in unserer Zeit immer noch unbeliebter wird. Und darum lohnt es sich, mit diesem Aufruf zu befassen. Das merkt man an dem Text, es gibt keinen Zwischenzustand. Und diese, das Biblische, das typisch Biblische, dass es keinen Zwischenzustand gibt, den schätze ich je länger, desto mehr, auch wenn es nicht einfach ist. Denn es ist von Licht und Finsternis die Rede, es ist von Leben und Tod die Rede, es ist von Wachen und Schlafen. Und wir sind so gerne irgendwo mittendrin. Es ist ein Kampfgebiet. Also ich werde jetzt, was Tobias gesagt hat, in meinen Worten zu versuchen, so gut zu wiederholen, wie es nur geht. Also wir befinden uns in einem Kampfgebiet. Und ich würde sagen, ein Gebot der Stunde. Und ich nenne jetzt drei Voraussetzungen, um dieses Gebot überhaupt ausführen zu können. Ich hatte ja so spontan gedacht, ja, das liegt mir. Aber dann fängt man ja an, etwas tiefer nachzudenken. Als erstes habe ich mir gesagt, es ist nicht möglich, Finsternis von Licht zu trennen, wenn ich mein Vertrauen nicht ganz und gar auf den Heiligen Geist setze. Denn so viel Erfahrung habe ich in meinem langen Leben inzwischen gemacht, dass meine Intelligenz mich bevorzugt in eine falsche Richtung bringt. Nicht auf die eigene Intelligenz verlassen, wenn es um Aussortieren geht. Und wir haben es ja nun gerade miterlebt, kluge Leute sortieren genau falsch aus. Und das darf nicht geschehen, sondern wir müssen diese Armen, die Hilflosen sein, die ohne den Heiligen Geist es nicht schaffen. Also Abhängigkeit, Armut. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Es war mein erstes großes Erlebnis an der Grenze 1969, wo ich fast im Gefängnis der DDR gelandet wäre. Ich war 6 Stunden im Verhör und wusste, so viel wusste ich, war gerade frisch erweckt. Ich wusste nur eins, du kannst dich jetzt nicht auf deinen Verstand verlassen, du wirst alles falsch sagen. Und dann habe ich immer, auch wenn getippt wurde, Protokoll, habe ich gedacht, du hast gesagt in deinem Wort, jedes Wort wird euch gegeben werden. Und ich hab's erlebt. Aber das ist kein Besitz. Das muss immer wieder neu erkämpft werden. Also das ist das Erste. Das Zweite, wenn wir dieses Gebot aufnehmen und ernst nehmen in einer Zeit, wo ja Vermischung und Orientierungslosigkeit um sich greift in ungeheurem Ausmaß. Darum ist es ja so wichtig. Darum müssen wir aber auch so gewieft sein. Und das heißt, wir müssen uns sehr davor hüten, dass an einer einzigen Stelle in unserem eigenen Leben die Finsternis Anrechte hat. Und das geschieht viel schneller, als man denkt. Manchmal sind sogar lange Belastungen auch von Vorfahren noch da, die man gar nicht weiß. Aber es gibt auch, ich würde nur mal sagen, das Stichwort Notlügen. Ich habe das neulich in einem Telefonat erlebt und das ist jemand, wo ich dachte, also das Aufrichtigste und eine Persönlichkeit von Klarheit und Wahrheit mit einem Riesenauftrag weltweit. Und ein Telefonat kam, naja, sie hatte sich wohl nicht so ganz wohl gefühlt und wollte aber von mir eine Bestätigung. Und dann habe ich gesagt, oh, sofort in Ordnung bringen. Sonst bringst du deinen ganzen Auftrag, entziehst du ihm die Vollmacht. Wenn eine Notlüge, es war ja nur eine Notlüge, wenn da etwas dazwischen steht, wir können das nicht ernst genug nehmen, denn es ist Finsternis. Übrigens, das Kapitel Steuerhinterziehung und Finanzen ist wiederum ein Gebiet, was auch da hineingehört. Was soll man, wo soll man anfangen und aufhören? Aber nur damit nicht jeder denkt, ach, das Gebiet habe ich ja längst abgehakt. Ich habe es nicht. Und dann eben das Typische, das war ja nun so, wie ich selber reagiert hatte, als ich dieses Aufdecken da und keine Gemeinschaft haben und jetzt so, habe ich gedacht, oh ja, so richtig loslegen. Wir reagieren natürlicherweise in solchen Gesprächen, wo es ums Aufdecken geht, unserem eigenen Temperament entsprechend. Es heißt ja auch nicht, dass man jetzt auf einmal ein anderer Typ wird, ne? Aber man muss immer eine gewisse Bremse einlegen durch den Geist Gottes. Denn sonst geht es nämlich ganz schnell auf diese Tour. Jetzt lege ich mal richtig los. Und ich weiß ja, ich habe recht. Und dann nachher eine Trümmerlandschaft. Also das ist ein Problem. Das andere ist, oder ich bekomme so viel Angst um eventuelle Nachteile. Wir haben vorhin auch gehört darüber. Wir frisieren die Wahrheit so schön um, dass wir, also dass es so auf der Kippe bleibt und wir keine Nachteile bekommen. Das Dritte ist, ist auch was ganz Gefährliches, wir schweigen angeblich demütig und bescheiden. Ach, was sind wir doch für liebe Christen. Machen uns aber durch Schweigen mitschuldig. Also das sind drei Dinge, die sehr jetzt bei diesem Auftrag wirklich zu beachten sind. Die sind nicht leicht zu nehmen. Das Schöne ist nur, und das wissen wir alle jetzt, nur in unmittelbarer Jesus-Nähe können wir richtig reagieren. Und darum ist diese Beziehung die eigentliche Hauptsache, um die es dauernd geht. Dieser Psalm 36,10 wurde auch schon genannt, habe ich immer gedacht, früher, merkwürdig, nur in seinem Lichte können wir das Licht sehen, das ist ja so ein Widerspruch in sich, nur in seinem Licht. Ein Absolutheitsanspruch ist dahinter. Skandalos. Aber genau entspricht er den Tatsachen. Immer nur, wenn ich mit Jesus ganz in Verbindung bin, bin ich in der Lage, Licht und Finsternis auszusortieren und das Licht zu erkennen. Und jetzt würde ich am liebsten ein langes Liebeslied singen auf Jesus. Ich habe es noch nicht komponiert. Es ist nur in meinem Herzen. Und das ist ein Triumph. Und zwar, bei Jesus ist Liebe und Wahrheit deckungsgleich. Das ist eins, wo bei mir immer entweder oder ist. Denn das ist ja das, was ich mir wünsche für mich selber, dass Liebe und Wahrheit deckungsgleich sind. Nicht, dass die Liebe da umkippt in einen christlichen Humanismus und ein seid nur nett miteinander, dann ist alles in Ordnung. Das ist ja das Übliche. Das ist keine Liebe in dem Sinne, wie Jesus sie meint. Und denn seine Liebe ist seine Identität. Und nur in ihm kommen wir da in Liebe und Wahrheit völlig zusammen. Und Jesus kann von uns erwarten, weil er uns dazu erlöst hat. Also gibt es keine Ausreden. Und nun noch mal diese Liebe Jesu anzuschauen. Wir wissen alle vom 1. Korinther 13, diese Liebe überwindet Mauern. Sie glaubt und hofft, sie erduldet, sie erträgt alles. Liebe Nummer eins. Gibt es Liebe Nummer zwei? Das ist dieselbe Liebe. Nur da, weil wir das immer mit entweder oder koppeln, ist da gehen wir an dem Eigentlichen vorbei. Und das ist jetzt Matthäus 10. Da sagt Jesus, das entspricht gar nicht unserem normalen Harmoniebedürftigkeit. Vor allen Dingen nicht, wenn man an Familie denkt. Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Dann geht es, Menschen zu entzweien, Tochter, Mutter, Schwiegertochter, Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Dann kommt die eigentliche Erklärung. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Das ist ein Wort, was mich tief erschüttert hat. Auch wenn man das alles so gut kennt, weil Jesus mit anderen Worten sagt, wenn dieser Preis der Liebe, den ich euch nenne, wenn der euch zu hoch ist, dann kennt ihr mich nicht, habt nicht erfasst, wer ich bin. Ihr achtet mich nicht wert. Ihr schätzt mich gering. Und das muss ich sagen, das war mir so ein Gewissensschmerz. Ich kenne Jesus und liebe ihn und schätze ihn dennoch gering. Also ich denke, da kann man sich orientieren, was die eigentliche Liebe ist. Die hört eben nicht auf, wenn es um die um Familie oder diese schwierigsten und liebsten Menschen geht. Und wenn man das Alte Testament liest, das ist genau dieselbe Spur. Also das ist seine Liebe, die eben auch Scheidung bringt. Darauf kommt es mir an, denn wir wollten ja Finsternis und Licht scheiden und nicht zudeckeln. Also so ein Licht fällt auch dann in unsere und auch eine solche Scheidung und Unterscheidung in Familienverhältnisse hinein, so das Schmerzhafteste, was es gibt. Und sehr vieles in unserer näheren und weiteren Umgebung läuft auf eine klare Unterscheidung hinaus, auf eine Positionierung und eine Trennung. Warum? Weil das Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben darf. Warum? Weil sonst Dämmerung herrscht. Etwas Finsternis, etwas Licht, Dämmerzustand. Dämmerung ist Mixtur von Finsternis und Licht. Und der Feind hasst das Licht und versteckt sich bei uns Christen am liebsten in der Dämmerung. Denn dann merkt er uns nicht. Das heißt, wir merken ihn nicht. Also wir realisieren nicht, wer sich in unserer Nähe aufhält. Wir können heute wirklich von einer allgemeinen Mixtur von Licht und Finsternis reden und wir können sie nicht in großem Stil aussortieren. Aber unsere Aufgabe ist im persönlichen Bereich und der ist groß genug, auch am Arbeitsplatz und wo wir uns bewegen. Nur weil die Dämmerung jetzt so unser Normalzustand geworden ist, haben wir uns dran gewöhnt. Das geht jetzt flächendeckend so wirklich, das merkt man in unserer ganzen Gesellschaft, man hat sich dran gewöhnt. Grenzen sind unklar geworden, die Orientierung fehlt. Und wenn die Orientierung bei Christen fehlt, dann fehlt sie in Politik und Gesellschaft. Darum unser Weckruf. Darum unser Weckruf. Wach auf, steh auf, der du schläfst. Wach auf von den Toten. Toten sind ja die, die eigentlich noch ganz lebendig sind. Aber wer keine Sensibilität mehr für Sünde und Finsternis hat, ist für Jesus tot. Und darum, das richtet sich an lebendige Christen, dieser Aufruf. Wach auf, schlaf nicht ein. Du hast eine große Verantwortung in dieser Weltenstunde, die ist einmalig. Und ich habe sie dir gegeben als große Möglichkeit. Und jetzt sage ich ein anderes Wort für Dämmerung. Man kann statt von Dämmerung auch von Verführung reden. Die erste Endzeitwarnung Jesu hat er an seine Apostel gerichtet, an die Säulen seiner Gemeinde, nicht an die Welt. Also er richtet diese erste Warnung Nummer eins an uns. Seht zu, dass euch niemand verführen. Und dann kamen die ganzen Endzeitzeichen. Nummer eins ist die Verführung. Und da sollte man ja jedenfalls habe ich, als ich am Anfang war, habe ich gedacht, naja, also jetzt habe ich es doch begriffen. Und dann habe ich dieses Wort mal gelesen. Und dann, dass die Zeit, wenn die nicht verkürzt würde, würden die auch die Auserwählten nicht gerettet werden können, dann dachte ich, und das waren die 68er, als ich zum Glauben kam. Also habe ich gedacht, also das werden Zeiten, mache ich mir überhaupt gar keine Vorstellung davon. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das realistisch so einschätzen. Es sind Zeiten, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Und wir sind mittendrin in der Verführung. Und das, was einem immer so wehtut, ist, dass es eben nicht Verführung hat immer etwas ganz Positives. Sonst wäre es ja keine Verführung. Und darum fallen, das geht so unmerklich, tut sich das unterirdisch rein manövrieren. Und dann geschieht Folgendes, und so weit sind wir jetzt. Es geschieht das, was Jesus für die Endzeit sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das heißt, und so weit sind wir, die Gesetzlosigkeit wird Gesetz. Eine Grenze wird überschritten, wenn die Gesetzlosigkeit zum Gesetz wird. Wir haben ein oberstes Gesetz, das ist geradezu mit goldenen Lettern über unsere Zeit geschrieben, heißt Toleranz. Hat die Toleranz keine Orientierungsgröße? Und die Beziehung zu Gott ist ja, man kann sagen, abgewählt worden. dann gibt es überhaupt keine Orientierungsmöglichkeit mehr, denn unter Toleranz und man darf nicht diskriminieren, also zum Schluss diskriminiert jeder jeden. Und was da in letzter Zeit geschehen ist, wir wissen es. Über, also Jesaja 5, 20 ist ein Wort, in dem es sehr deutlich ausgedrückt ist, ein Wehe in unserer Zeit. Jesaja 5, 20. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Das ist das, worin wir jetzt uns befinden, in diesem Zustand, wo diese Dinge unmerklich sich verschieben und auf einmal merkt man, man hat ein völlig anderes Wertekoordinatensystem. Als unsere Stadt in Trümmern lag, 1944, Darmstadt, fragten unsere ersten Schwestern, unsere Mütter, was können wir tun, um rechtzeitig einen nächsten Hitler zu durchschauen? Denn der wird natürlich nicht mit Schnurzbärtchen und Stiefeln ankommen, der wird anders aussehen, aber es wird einer kommen. Was können wir vorbeugend tun, dass wir nicht wieder auf den nächsten reinfallen? Und unsere Mütter sagten ein Wort und das ist seitdem mit mir gegangen. Macht euch die Liebe zur Wahrheit zu eigen. Das ist 2. Thessalonicher 2,10. Die Liebe zur Wahrheit, zum Licht, muss man sich aneignen. Die hat man nicht so automatisch. Und das ist ein lebensandauernder Prozess, weil man das ständig nachlegen muss. Man muss ja auch immer sonst was aufladen, nicht? Sonst hat man nichts mehr, was Licht geben könnte. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das persönlich, und das hat Tobias schon sehr deutlich gesagt, denn das hängt dann immer an uns selber, wenn dann ein Vorwurf kommt, der vielleicht sogar unberechtigt ist, und blitzschnell kommt die Antwort. Naja, oder man ist ein schweigsamer Typ und dann wird es in sich reingedrückt und kommt an einer anderen Stelle wieder raus. Also diese Liebe zur Wahrheit, die persönlich anfängt, ist die Grundbedingung für unsere Zeit. Und in dem Maße, wie wir es bei uns annehmen wollen und sagen, es tut mir leid, verzeih, das sind ja enorme revolutionäre Worte. Da könnte wer weiß, was passieren, wenn das publiker wird. Diese kleinen Worte, es tut mir leid. Dieses Licht persönlich, das hat Kraft, für anderen zurechtzuhelfen, aber auch die Zeitlage zu erkennen. Und je näher wir Jesus kommen, desto leichter erkennen wir die Wahrheit und desto lichter werden wir. Und jetzt sind wir ja schon bald wieder im Advent. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Jetzt gehen wir auf diesen wiederkommenden König, Herrn und Bräutigam zu. Wir warten auf die Bereitung seiner Gemeinde, seine Braut. Also ich hoffe, die Herren haben kein Problem mit dem Wort Braut. Das hatte man ja früher ziemlich sehr, aber inzwischen, glaube ich, die Gemeinde hat sich da etwas umgestellt und sieht das nicht als femininen Angriff. Und man kann sich immer an Johannes dem Täufer orientieren oder dem Apostel. Die haben dasselbe brennende Herz. Ne? Es geht nur darum. Also ich gehe aber auf die Braut, und das wird man mir ja auch verstehen, wenn ich ausgesprochen jetzt mal auf die Braut komme. Wie sieht die Braut aus? Wie sieht die auf ihn liebende, wartende Gemeinde aus? Und jetzt beschreibe ich sie. Und die schönste Beschreibung habe ich gefunden im Hohenlied, Kapitel 6, Vers 10. Und es ist die Beschreibung, die beschreibt, wie ich gerne sein möchte, aber nicht bin. Trotzdem im Glauben werde ich Ihnen vorlesen, wie ich gerne sein möchte. Hohelied 6, Vers 10. Wer ist es, die wie die Morgenröte hervorbricht, schön wie der Mond, auserwählt wie die Sonne, schrecklich wie die Heerscharen? Großartig. Einmal schön wie die Morgenröte, das heißt, das Licht ist unaufhaltsam am Werk. Da gibt es nicht dann, hier geht's mal wieder zurück, da weiß man gar nicht mehr, ist er eigentlich Christ oder nicht. Sondern das Licht wird ständig größer. Das ist ja bei einer Morgenröte das Schönste. Das war heute Morgen auch so schön zu sehen. Man kann es nicht stoppen. Es geht weiter. Heller, heller, heller. Von einer Klarheit bis zur anderen. Sie ist schön wie der Mond. Das liebe ich am meisten, aus einem bestimmten Grund. Inzwischen weiß man ja, wie es auf dem Mond aussieht. Ne? Das wusste man ja damals noch nicht. Aber das ist ein elendes Kratergestein. Nicht ein einziger grüner Halm wächst darauf. Die Schönheit der Braut ist so schön wie der Mond, weil sie ihren Glanz allein von Jesus hat. Keinen eigenen Glanz. Und das ist das Schönste, was gesagt werden kann. Von einer Braut. Sie hat keinen eigenen Glanz. Sie bringt sich nicht dauernd in den Mittelpunkt. Sie will sich nicht immer wichtig machen. Sie will nicht immer geliebt sein. Sie will nicht immer ich. Und alles, was schön ist, spiegelt diesen Herrn wider. Also, ein großes Glaubensziel. Und nun kommt auserwählt wie die Sonne, das können wir uns schon eher feststellen. Sie gibt anderen Licht und Leben. Das ist die Stadt auf dem Berg, die wird gesehen. Die ist so stark, dass man sich dem nicht entziehen kann. Bringt auch Saat zum Aufwachsen, dass etwas grün wachsen kann. In Richter 5, 31 ist es ausgedrückt, die ihn lieb haben, aber werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht. Die größte Macht, die es gibt, ist diese Macht der Liebe zum Herrn. Das ist das, was auch entwaffnen kann. Und nun kommt dieser letzte Vergleich. Und da heißt es ja, schrecklich wie die Heerscharen mit erhobenen Bannern. So ist es korrekt übersetzt. Und man könnte meinen, jetzt ist hier ein Abschreibefehler unterlaufen. So haben manche Übersetzer nämlich gedacht. Diese schöne Bildsprache immer vom Licht, die wird da auf einmal durchbrochen durch eine ganz unmögliche Bemerkung. Da wurde also, das ist in der International New Version, heißt es dann, weil man eben so verlegen war, hieß es dann, majestic as the stars in procession. Also so wunderbar wie die Sterne da in einer Prozession, weil man dachte, man muss doch wieder irgendwelche Lichter herbeibringen. Aber es steht nichts geschrieben von den Lichtern. Es steht, sie ist schrecklich wie Heerscharen. Und das ist der Punkt, auf den wir jetzt zurückkommen. Der Feind kann die Lichtherrlichkeit der Braut nicht aushalten. Der sieht nur eine einzelne und mit sämtlichen Dämonenheeren muss er den Rückzug antreten. Solche Vollmacht ist der Braut gegeben durch ihre Lichtherrlichkeit, wenn sie so im Licht ist, wie wir es eben gerade gehört haben. Also was Besseres kann uns ja wohl nicht passieren, hoffe ich. Was kann bewegt werden von unserer Truppe hier? Und ich habe mir natürlich überlegt, wie kannst du das maximal ausnutzen, wenn du einmal die Chance hast, hier zu reden. Jetzt kommt. Jetzt muss man nämlich alle mitmachen. Also, es ging hiermit um die Vollmacht der Braut, die eben die Finsternis zum Erschrecken bringt. Und darum, ich kenne in den letzten Jahren, kann ich sagen, habe ich das ausprobiert und habe festgestellt, es gibt eine ganz kurze Anbetung, super kurz, die eine gewaltige Vollmacht hat, die ganze unsichtbare Welt in Aufregung zu bringen. Sie wirkt wie ein Höllengift. Und es ist die amtliche römische Urteilsbegründung, die Pilatus ans Kreuz schreiben ließ. In jeder Bibel nachzulesen, überliefert durch alle Jahrhunderte. Sämtliche Sprachen haben dasselbe. Also da gibt es gar keine Diskussion. Ist das nicht wunderbar? Nicht mal theologische Diskussionen gibt es darüber. Es ist der Kreuztitel Jesu, der aber durch Jahrhunderte nicht als Ehrentitel anerkannt wurde, nie als Anbetung erkannt und eingesetzt wurde. Warum? Weil darin ein Wort enthalten ist, das bereits in den ersten Jahrhunderten zu einem Schimpfwort geworden ist, das Wort Jude. Ich habe übrigens eine Karte, ich versuche immer alle meine wichtigsten Botschaften nur auf einer Karte. Die Leute lesen nicht mehr viel, also noch kürzer, noch kürzer, noch kürzer. Aber es ist, würde ich sagen, mit einer der wichtigsten Botschaften in Kürze, heißt der verlorene Königstitel. Heute sind wir ratlos, zerbrechen uns die Köpfe über den wachsenden Antisemitismus, wie dem beizukommen ist, nicht gerade erst seit Halle, sondern auch schon vorher. Aber Halle war ein Sirenenalarm, kann man sagen. Wir können dieses höchst wirksame Gegengift einsetzen, diese Ehrung und Anbetung Jesu mit seinem Kreuztitel. Jesus von Nazareth, König der Juden. Und ich sage es auch nur als Hilfe, weil wir versuchen das jetzt immer im kleinen Maß. Ich habe es aufgeschrieben in Deutsch. Das ist nämlich viel wirkungsvoller, wenn man an einem Kreuz nicht Indri oder sowas, sondern in deutscher Sprache hat, Jesus von Nazareth, König der Juden. Schwester Letizia und ich sind da jetzt schon in den letzten Diensten recht erfolgreich gewesen, weil das bringt ein Aufwachen. Man überlegt sich ja, stimmt ja eigentlich, steht in der Bibel, kann man nichts dagegen sagen. Und da ist eine Kraft drin, wenn es in Deutsch ist. Ist ja sehr naheliegend. Wir haben dieses Wort Heil ja immer missbraucht in unserem Land. Millionenfach Heil einem Judenhasser gewünscht, zugerufen. Wenn wir jetzt dieses Wort Heil mit dem Ehrentitel Jesu am Kreuz zusammenkoppeln, dann geschieht da etwas. Und ich würde auch raten, geben es richtig zu exerzieren. Kann man im Gebetskämmerlein. Ich tue das. Ich tue das, wo ich hinkomme. Wenn ich in eine neue Stadt komme oder Land oder was, ich komme im Namen von Jesus von Nazareth, dem König der Juden. Berlin, Glauchau gehört dir. Egal, wo wir hinkommen. Die unsichtbare Welt, die ist ja, naja, heute weiß das jeder, mit lauter Klicks kann man beweis was um sich rum haben. Ne? Also warum sollen wir diese unsichtbare Welt nicht durchdringen mit diesem Ruf? Und das ist jetzt der Schluss. Und wer es von Herzen tun möchte, der soll es mit mir zusammen tun. Und zwar, ich sage es vorweg, und ich fände es schön mit erhobenen Händen, denn die Gefangenen früher, die mussten immer mit erhobenen Händen, damit sie keine Waffen hatten. Ne? Heil Jesus von Nazareth, König der Juden, sei willkommen in Deutschland. Können wir das behalten? Können wir das nachvollziehen? Also zweimal versuchen wir das mal hintereinander, ja? Da müssen wir aufstehen, es geht nicht anders. Heil Jesus von Nazareth, König der Juden, sei willkommen in Deutschland. Heil Jesus von Nazareth, König der Juden, sei willkommen in Deutschland. Amen. Halleluja.